Wozu dieser Text? Wozu dieses Fest? Kann man sagen, ach ja, früher war das ja das Ende von Weihnachten, so lange blieb der Weihnachtsbaum stehen und ich habe tatsächlich in meinem Status Bilder gesehen von Leuten, die damit geprotzt haben, schau an, mein Baum hat durchgehalten bis heute. Der schaut nicht so aus, der schaut immer noch so aus. Toller Baum. Ich weiß natürlich nicht aus der Ferne, ob der aus Plastik ist oder nicht. Aber offensichtlich ist das eine Competition, von der ich gar nichts wusste. Mein Baum hält durch bis Lichtmess. Ich könnte Ihnen natürlich auch viel erzählen über jüdische Gebräuche. Dass eine Frau nach der Geburt des Kindes 40 Tage, wenn es ein Sohn ist, unrein ist. Und dann muss es sich kultisch reinigen. Ich könnte Ihnen sagen, ob das bei Jesus nötig ist, weiß ich nicht, weil er hat ja nicht den Mutterschoß durchbrochen, wie das Tatbestandsmerkmal in Levitikus ist, sondern er ist ja, wie die Kirche lehrt, ohne was kaputt zu machen, auf die Welt gekommen, wie das berühmte Tor in Jerusalem im Osten, Ezechiel 44. Und er braucht eigentlich auch gar kein Opfer, weil er hat ja keine Schuld an sich und seine Mutter auch nicht. Und außerdem, im Zweifelsfall, ist er ja selbst das Opferlamm, das dahin getragen wird. Und darf eigentlich der Simeon das Kind anfassen vor der kultischen Reinigung? Sind das Fragen, die Sie beschäftigen? Könnte man was dazu sagen, aber ich glaube, das bringt uns nicht weiter, weil es geht ja um meinen Glauben. Was hat denn der Text mit meinem Glauben oder mit deinem zu tun? Das ist doch eine viel interessantere Frage. Ich gehe mal den Herrn Simeon ab. Wie gesagt, die Tradition geht immer davon aus, dass der Stein alt sein musste, weil er ja sagte, so jetzt lässt du mich in Frieden sterben. Aber ich kann ja auch sagen, so jetzt bin ich 20, Erwartung erfüllt, jetzt kann ich auch in Frieden sterben, ich muss gar nicht 120 werden, geht auch jetzt. Er kennt sich aus mit den Propheten des alten Bundes. Das ist mal das Erste, was auffällt. Also dieser Herr Simeon kennt seine Bibel, weiß die Prophezeiung im 5. Buch Mose, Deuteronomium 18, kennt die Stellen bei Jesaja, bei Jeremia, bei Hosea, bei Zacharia, bei Micha und, was wir heute auch gehört haben, Maleachi. Kennt er alles. Er weiß also, worum es geht und er lebt aus der Bibel. Das ist vielleicht der erste Impuls, nachdem wir gestern auch eine Schulung hatten zum Thema Bibel. Wie entzünde ich meine Leidenschaft für dieses Buch? Wie versuche ich meine Liebe zu Christus dadurch auszudrücken, dass ich immer mehr von ihm wissen will? Es ist nämlich tatsächlich so, dass der, was Demokrit recht hatte, du bist, was du isst. Also allein mal rein materiell, mein Körper setzt sich nur aus den Molekülen zusammen, die ich auch zu mir genommen habe. Also in jedem meiner Knochen, meiner Muskeln, meiner Sehnen ist irgendwas, was ich vorher wahrscheinlich mal zwischen den Zähnen hatte. Und das gilt genauso für unsere geistige Ebene. Wir sind ja aus drei Ebenen zusammengesetzt, Materie, Geist, Seele. Unser Geist wird auch gespeist. Wenn ich den ganzen Tag Nachrichten gucke oder eine Art von Information verarbeite mit meinem Kopf, dass alle anderen Idioten sind und Fehler machen, wird es mir irgendwann mal schwer, mit Menschen optimistisch umzugehen. Weil ich füttere mich ja jeden Tag stundenlang damit, dass alles Idioten sind, die alle Fehler machen. Und genauso nährt sich dein Geist, wenn du die Bibel liest. Du bist, was du isst, und du wirst zu dem, wovon du dich auch geistig nährst. Also ist unsere erste Pflicht als Christen und auch die Motivation vom alten Simeon, nimm dir mehr Zeit für die Bibel, dass das, was da oben abläuft, heilende Worte sind und keine zerstörende. Plötzlich kommt der Herr zu seinem Tempel. Das hat er drauf und er weiß, plötzlich ist jetzt. Und der Herr ist der kleine Windelscheißer. Er weiß es, er versteht es von seinem Herzen her, weil er sich mit der richtigen geistigen Nahrung gefüttert hat. Was lerne ich noch von ihm? Dieser Simeon hat eine Erwartung. Meine Frage an dich: Was erwartest du?
Ja, ich erwarte, dass ich in Ruhestand gehe, dann habe ich meine Ruhe, dann kann ich jeden Morgen ausschlafen.
Schwierig. Ich erwarte, dass endlich die 2. Million auf meinem Konto voll wird, dass wir uns die nächstgrößere Villa in der Toskana kaufen können. Ich erwarte, dass meine Tochter endlich das Kind rausdrückt und ich Oma werde. Das wären schon mal Antworten. Aber trotzdem meine Frage: Was erwartest du? Simeon hatte offensichtlich die Erwartung auf das Heil für das Volk Israel, auf den Messias, mit dem eine neue Zeitrechnung beginnt. Und meine Erwartung ist total wichtig, damit Jesus, damit Gott was tun kann. Manche Leute fragen sich, warum sehe ich keine Wunder, warum passiert nichts? Ja, weil Jesus ja selbst sagt, wenn kein Glaube da ist, kann ich keine Wunder tun. Das war so in seiner Heimatstadt Nazareth. Da steht sogar dann, er wunderte sich über ihren Unglauben. Das ist wie die Fee, die erscheint und ihr sagt, du hast 3 Wünsche frei. Ja? Und du sagst, ich weiß gar nicht, was ich mir wünschen soll. Ich habe vor kurzem auch einen sehr lustigen Cartoon gesehen. Da kommt so die Fee vor einem alten Mann, plopp heraus, du hast 3 Wünsche frei. Und er:
Kommen Sie näher heran, sprechen Sie langsamer und bitte lauter.
Das waren sie, die 3 Wünsche. Was erwartest du? Was erwarte ich? Das Licht für die Heiden. Er hat es drauf, der Simeon, das steht bei Jesaja 42. Ich erwarte, dass nicht nur Israel die Herrlichkeit sieht, ich erwarte auch, dass die Herrlichkeit zu den anderen Völkern kommt. Das Judentum ist immer schon universalistisch gewesen. Nicht nur, dass es mir gut geht, dass es den anderen auch gut geht. Das erwartet er. Was erwartest du aus dem Neuen Testament? Mir sind so ein paar Stellen eingefallen. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Lutherdeutsch, erquicken. Also, ich will auftanken bei Jesus. Matthäus 11, 28, das erwarte ich. Bitte, erfülle es mir. Oder eine andere Erwartungsstelle, auch sehr verbreitet, ich hoffe, Sie kennen es, Matthäus 6, 33, da kann man nämlich auch seinen Radiowecker einstellen, 6, 33 morgens. Sorgt euch zuerst um das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles andere wird euch dazugegeben werden. Also in einfacher Sprache ausgedrückt, kümmere dich um Jesus und der kümmert sich um den Rest. Das sind Erwartungen. Jesus, ich habe Zeit für dich investiert, ich habe jetzt hier, statt auf meine Prüfung zu lernen, eine Viertelstunde gebetet, bitte zeig mir das auch in der Prüfung. Und nicht, dass genau die Frage kommt, die ich jetzt nicht lernen konnte, weil ich jetzt eine Viertelstunde beten musste. Ich spreche von einer Viertelstunde, nicht vom ganzen Tag, ja? Welche Erwartung hast du? Und könnte es sein, dass in deinem Leben nicht mehr passiert, weil du einfach keine Erwartungen hast? Und dann das Dritte. Simeon hat einen, wie nennt man das früher, einen Pager. Er ist gerade nicht im Tempel. Wahrscheinlich ist er gerade bei einem orientalischen Laden und trinkt einen Mokka und raucht eine türkische Zigarette, vermutlich. Aber dann klingelt sein Pager in der Tasche und sagt, sofort im Tempel, Messias-Alarm. Das nennen wir Leben im Heiligen Geist. Anders die Hanna, die könnte man heute auch noch dazu lesen, die ist permanent da, weil Frauen einfach ein bisschen hartnäckiger sind als Männer, die sind Tag und Nacht da. Männer müssen ab und zu mal einen Mokka trinken und eine Zigarette rauchen. Aber die haben einen Pager, das ist der Heilige Geist. Und sagt, jetzt gehst du bitte in den Tempel, Messias-Alarm, der kommt. Wie schaut's aus mit deinem Leben im Heiligen Geist? Hast du eine Beziehung zum Heiligen Geist? Bittest du ihn am Morgen, Herr, lass mich heute dort sein, zu der Zeit, wo es wichtig ist? Bittest du den Heiligen Geist um einen Parkplatz, um eine staufreie Fahrt, um eine Inspiration dort, wo dein Strohhirn die Hälfte durchfallen lässt durch das Sieb? Simeon tut's. Also drei Dinge, die man lernen kann an diesem jungen oder alten Mann, wie ein Leben im Glauben ausschauen könnte. Sollte. Es wäre einfach viel schöner. Denn er erkennt in Jesus das Heil. Hast du das schon verstanden? Bist du in der Lage, egal ob in dem Kleinen oder in dem Großen am Kreuz, das Heil für dein Leben zu sehen? Und weißt du auch, was du unter Heil verstehst? Heißt Heil einfach weniger Grippebazillen, mehr auf dem Konto und weniger Kritik von deiner Frau? Oder heißt Heil Friede und Freude im Heiligen Geist? Oder wie wir es gestern hatten bei unserer Schulung, einfach eine unglaublich schöne Atmosphäre von Geschwisterlichkeit und gegenseitiger Annahme. Ist das das Heil? Wissen Sie, ich bin vielleicht nicht das Muster an Ausgeburt für Armut, aber am Ende können wir alle nur in einem Bett schlafen und auf einem Stuhl sitzen. Das ist es am Ende nicht. Am Ende ist es das Beziehungsgeflecht, in dem wir stecken. Und ich bin fest davon überzeugt, dass eine Gebetsgruppe, ein Hauskreis, eine Live-Group ein unglaublicher Sprung sein kann in meinem Glaubensleben, weil ich eine Qualität von Geschwisterlichkeit erlebe, die ich mit meinen leiblichen Schwestern und Brüdern so noch nicht hatte. Ich wünsche Ihnen allen dieses Heil in Ihrem Leben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Erwartungen ins Wort bringen können und dass Sie im Heiligen Geist die Augen aufkriegen, um die Erfüllung des Heiles bei sich selbst zu sehen. Ich gehe mit meiner kleinen Funzel durch die dunkle Nacht dem strahlenden Licht des Herrn entgegen. Und das strahlende Licht des Herrn ist schon da. Halleluja. Amen.